MDR Kultur. Glaubenssachen.
Die Grenzen der Nächstenliebe. Was wir anderen Menschen schulden und worauf es kein Recht gibt. Eine Sendung von Matthias Greffrath.
Jeder, der im Konfirmandenunterricht war, kennt die Geschichte. Ein Schriftgelehrter hatte Jesus gefragt, wie man leben müsse, wenn man nach dem ewigen Leben strebt. Jesus wollte ihn kurz abfertigen. Schau doch in die Schrift, was steht da? Der Mann antwortete, brav wie in der Bibelstunde, Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und setzte dann etwas schlaumeierisch nach, aber wer ist mein Nächster? Und Jesus, wie so oft, erzählte eine Geschichte. Da liegt einer auf der belebten Landstraße von Jerusalem nach Jericho mit blutigem Kopf oder zerschlagenen Gliedern, kann nur noch stöhnen. Offenbar war er gut gekleidet, denn die ihn überfielen haben ihm auch noch Hosen und Hemd ausgezogen. Jetzt liegt er da und stöhnt halb nackt und halb tot. Menschen gehen an ihm vorbei und lassen ihn liegen. Ein Geistlicher und danach ein Tempeldiener kommen vorbei. Auch sie werfen nur einen kurzen Blick auf den Elenden und gehen dann weiter. Es ist nicht einer von ihnen. Und dann kommt einer, der nicht aus Jerusalem ist, spricht auch eine andere Sprache. Der stillt notdürftig die Wunden des Halbtoten, bringt ihn zum Arzt, kauft ihm neue Kleider, bezahlt die Arztrechnung und lässt seine Adresse zurück, falls noch etwas nötig ist. Am Ende der biblischen Erzählung fragt Jesus und dreht den Spieß um, nun, wer war der Nächste dieses Elenden? Der Schriftgelehrte gibt die Konfirmandenantwort und der Meister entlässt ihn mit einem knappen »Also halt dich dran«. Und das klingt ein wenig wie »Halt mich in Zukunft nicht mit Fragen nach dem Selbstverständlichen auf«. Es klingt wie eine kleine rhetorische Ohrfeige. Und tatsächlich ist ja die Frage, die gestellt werden muss, nicht »Wer ist mein Nächster?«, sondern eher diese »Was ist da geschehen? Welche Art von Störung liegt davor, wenn gebildete und vielleicht sogar fromme Menschen an einem Elenden, einem blutenden, vielleicht Sterbenden vorbeigehen können?« Die Geschichte ist als das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gewissermaßen ins Weltkulturerbe gelangt. Als eine Erzählung über das Selbstverständliche und die moralische Blindheit gegenüber Fremden, gegenüber solchen, die anders sind und einen anderen Glauben haben, solche, auf die es nicht ankommt. Im Fall der biblischen Geschichte liegen die Dinge einfach. Aber dass die Antwort auf die Frage nach dem Nächsten nicht so einfach ist, dass sie hochpolitisch sein kann, und dass man moralische oder theologische Fragen missbrauchen kann, das erleben wir in unseren Tagen wieder einmal. In diesem Frühjahr rechtfertigte der amerikanische Vizepräsident Vance die Einwanderungspolitik von Präsident Trump und das Streichen der internationalen Hilfsprogramme mit einer, wie er sagte, guten alten christlichen Einsicht. Er bezog sich auf den Kirchenvater Augustinus, der eine Ordo Amoris, eine Ordnung der Liebe, aufgestellt habe. Nach dieser solle man nach Gott zunächst seine Familie, dann seine Nachbarn, dann seine Gemeinde, dann seine Mitbürger lieben und erst dann kämen die Menschen außerhalb dieser Ordnungen dran. Nun, Augustinus konnte sich nicht mehr wehren, aber Papst Franziskus hat es noch kurz vor seinem Tod klarstellen lassen, es gibt keine Rangfolge für die Liebe. Und auch der neue Papst Leo XIV., Robert Francis Prevost, ein gebürtiger US-Amerikaner, der auch die peruanische Staatsbürgerschaft besitzt und Augustinermönch ist, auch dieser Papst wandte sich in seinem ersten Lehrschreiben ebenfalls gegen nationale Abschottung und warb für solidarisches Miteinander. Dennoch, die Sache mit der Nächstenliebe ist nicht so einfach. Nächstenliebe ist ein vertracktes Wort. Die Englisch sprechenden, die Franzosen, die Spanier, haben zwei Wörter dafür. Love and Charity. Amour und Charité. Amor y Caridad. Im Deutschen, wie es verwendet wird, vermengt es zwei Dinge. Die tätige, helfende Zuwendung und die Liebe, die tiefe Verbundenheit. Zunächst also zur Caritas, der konkreten Hilfeleistung in einer schwierigen Situation, einem Notfall zur Linderung des Elends. Und das am Beispiel eines der großen Probleme, das uns schon jetzt und erst recht in den Jahrzehnten vor uns beschäftigen wird, der Pflege von Kranken und Alten. In unseren Zeiten, in unserem Breiten, sind Hilfe und Unterstützung im Sozialstaat kollektiv geregelt. Das war nicht immer so. Die Pflege von Kranken, die Hilfe für Schwache und Unfähige, die Unterstützung Bedürftiger oder Arbeitsunfähiger, das alles war in der agrarischen Welt, und das heißt bis in das 20. Jahrhundert hinein, auch in Europa die Angelegenheit der Familie, der Kirche, bestenfalls der Gemeinde. Auch der Nachbar mochte einspringen, wenn es galt, Schicksalsschläge zu bewältigen oder Notlagen zu lindern, für Nahrung oder Trost zu sorgen. Und das galt auch für Krankheiten aller Art, denn Ärzte gab es bis weit in die Neuzeit hinein nur für Wohlhabende. Über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende waren Menschen auf ein Netz der gegenseitigen Hilfe angewiesen. Man half dem anderen, weil man selbst in Not gewesen war oder sein konnte. In der industriellen Neuzeit nun wurden diese Netze immer dünner. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung nahm zu und mit ihr die Landflucht. Bauern zogen in die Städte, wurden zu Lohnarbeitern. Oft mussten auch die Frauen in die Fabriken und oft musste der Ort gewechselt werden, neu angefangen werden in einer neuen Fremde. Die alten Orte der Fürsorge und Verbindlichkeit wurden unterspült von der Dynamik der Industriegesellschaft. Als Kompensation und erzwungen durch das neue Elend, durch Epidemien, die Exzesse der Kinderarbeit, die Wohnverhältnisse entstanden so, finanziert durch Steuern, gesellschaftliche Einrichtungen der Hygiene, der Krankenpflege, des Unterrichts. An die Stelle der solidarischen Gemeinschaften von Familie, Dorf und Stand trat allmählich die Versicherungsleistung der Gesellschaft. Nicht freiwillig, sondern durch den Druck der Unterschichten und die Einsicht der politisch Verantwortlichen. Das fing mit der Arbeitslosenversicherung an, dann die Renten und Krankenkassen. In 100 Jahren wuchsen so peu à peu die Institutionen des Sozialstaats. Zunehmend sicherte dieser gegen Armut, Krankheit und Alterssorgen. Aber erst nach zwei Weltkriegen mit ihren Zerstörungen wurde der Sozialstaat zu einer Normalität, die niemand mehr ernsthaft in Frage stellt, auch wenn gelegentlich immer noch von Wohltaten geredet wird. Wohltaten. Das klingt reaktionär, also rückwärtsgewandt. Wohltaten, Almosen. Das Wort verweist auf den Modus, in dem in feudalen Zeiten die Reichen nach ihrem Gusto den Minderglücklichen etwas abgaben, ohne Verpflichtung dazu und ohne Garantie von Dauer und Sicherheit. Wohltaten, dafür hat man dankbar zu sein. Aber diese Gesellschaft ist vergangen. Nach den kriegerischen und sozialen Katastrophen von zwei Weltkriegen beruht nun die politische Stabilität und die Legitimität von Herrschaft zunehmend auf den Leistungen der Daseinsfürsorge, auf der Sicherung der technischen Infrastruktur, der Fürsorge, der Rentenversicherung, dem Gesundheitswesen, den Institutionen der Bildung und der Kultur. Nach einem Jahrhundert von Klassenkämpfen und Krisen schien die soziale Frage im Prinzip gelöst. Nur die Ausgestaltung und die Höhe der gesellschaftlichen Leistungen steht heute im Zentrum der politischen Auseinandersetzungen. Aber diese relative, aber regelmäßige Zunahme von Wohlstand und Lebenschancen währte nur rund 30 Jahre, eine lange Konjunktur lang, und scheint nun an ihr Ende gekommen zu sein. Der fürsorgliche Staat ist in der Klemme. Und dies ist auch das ungewollte Resultat des Fortschritts. Bessere Nahrung und die Errungenschaften der Medizin lassen mehr Menschen als je zuvor älter werden. Das ist erfreulich, aber wir nennen es demografische Krise. Denn mehr Alte werden chronisch krank, Demenz und Alzheimer belasten die Budgets der Solidarkassen. Mehr Alte leben länger, aber brauchen mehr Pflege. Die Zahl der chronisch Kranken nimmt zu, vor allem aber die Zahl der Pflegebedürftigen. Und in Zeiten abnehmender Wachstumsraten sind diese neuen Belastungen nicht mehr so umstandslos wie früher durch Erhöhung der Steuern oder Beiträge zu tragen. Dazu kommt, und auch das eigentlich erfreulich, die Medizin kann immer mehr, dank Technik, Pharmakologie und Forschung, aber auch das hat seinen Preis. In den letzten 50 Jahren haben sich die Kosten für Gesundheit mehr als verdoppelt, von 6,3 auf 13,2% des Sozialprodukts. Unter dem Druck der Kosten und der Liberalisierung, angesichts knapper Budgets, haben viele Staaten Aufgaben der medizinischen Versorgung, vor allem auch der Pflege, an private Unternehmen ausgelagert. Diese stehen unter dem Druck der Profitabilität. Und so werden ehedem solidarisch finanzierte Selbstverständlichkeiten zunehmend zu Dienstleistungen, die bar bezahlt werden müssen und die viele nicht bezahlen können. Das ist die humanitäre Sackgasse, in der eine alternde und gleichzeitig hochmoderne Gesellschaft nun steckt. In den nächsten 15 Jahren wird 1 Million neuer Pflegefälle dazukommen. Und je nach Prognose gehen 200.000 bis 500.000 Pflegekräfte. Es war ein Fehler, die Pflege zu privatisieren, sagt heute ein ehemaliger Gesundheitsminister. Aber das sei nun nicht mehr rückgängig zu machen. Und so geht es immer weiter in die Sackgasse. Das Wirrwarr von Lösungsfragmenten reicht von Beitragserhöhungen über die Rekrutierung von Pflegekräften in aller Welt, private Lösungen mit osteuropäischen Pflegediensten, Senkung des Leistungsniveaus bis hin zu KI und dem Einsatz von Pflegerobotern. All das sind Stützbalken in einer nicht mehr haltbaren Konstruktion. Jeder weiter ansetzende Reformvorschlag stößt auf den hartnäckigen Widerstand von etablierten Organisationen, Medizinunternehmen oder privaten Pflegediensten. So kommen nach 200 Jahren sozialstaatlicher Entwicklung Aufgaben wie Pflege und Fürsorge wieder auf die Familie zu, die aber nicht mehr so stabil gefügt ist wie vor 200 Jahren. So viel zu den Problemen der konkreten Hilfeleistung, der Caritas, dem einen Aspekt dessen, was im Wort Menschenliebe steckt. Wie steht es nun mit dem anderen, dem Gefühl der tiefen Verbundenheit, der Liebe? Was die ist, darüber haben Denker und Dichter seit Beginn allen Zusammenlebens von Menschen nachgedacht, gedichtet, gesungen und neuerdings geforscht. Ich denke, jeder hat eine Vorstellung von ihr, und doch meint jeder es etwas anders. Das hat damit zu tun, wo und mit wem und an was er die Liebe erfahren und gelernt hat. Aber auch die Liebe hat eine Ökonomie. Eine Ökonomie der Mittel und eine Ökonomie der Zeit. Und das hat jeder und jede erfahren, der mit Ärzten, mit Krankenstationen, mit Pflegediensten zu tun hat. Jede und jeder, der einen dieser Berufe ausübt. Wer leidet, braucht Medizin. Wer schwach ist, braucht Stützen. Wer hungert, braucht Nahrung. Aber alle miteinander brauchen Zuwendung. Je elender sie sind, umso mehr Zuwendung, die tröstet, Zuwendung, die weniger einsam macht in den leeren Höhlen der Seele, Zuwendung, die die Hand nimmt und damit die Angst, Zuwendung, die in die Arme nimmt und den Schmerz lindert. Zuwendung, auch so ein Kippwort, mit einer innerlichen und einer äußerlichen Seite. Der Blick, die Berührung am Arm, die Tönung der Stimme, sie sind die äußerlichen Merkmale einer Übertragung von Energie, einer Öffnung für den anderen, einem Interesse, einer gespürten Nähe, einer Übertragung von seelischer Wärme. Man kann das als Patient, als Pflegefall, als Antragsteller nicht einklagen. Darauf hat man, anders als auf Behandlung nach den Regeln der Kunst oder des Handwerks, keinen Anspruch. Und kein Chef, kein Lehrer, kein Manual, keine Schulung kann diese innere, sich zum anderen öffnende Einstellung anordnen oder empfehlen. Die Perfektion des Stellens von Diagnosen, die Sicherheit der Griffe am Pflegebett, sie lassen sich erlernen. Die kann man lehren. Die Gabe der Zuwendung hat man. Oder hat man nicht? Nein, das stimmt nicht ganz. Man kann die Zuwendung nicht verlangen. Und man ist in unserer professionellen, arbeitsteiligen Organisation nicht zu einer inneren Einstellung zu verpflichten, wenn man nur seine Arbeit macht. Keine Arbeitsordnung kann Gefühlsgegenwart und innere Zuwendung erzwingen, aber man kann die Bedingungen der Arbeit so ordnen, dass Zuwendung möglich wird. Und das geht allerdings nicht ohne Opfer ab. An Geld, an Prestige, an Zeit. Vor allem an Zeit. Dazu gibt es eine klassische Studie in der Sozialpsychologie. Studenten der Theologie mussten einen Vortrag halten. Eine Hälfte sollte über den barmherzigen Samariter sprechen, die andere über Berufsmöglichkeiten von Theologen. Einem Drittel der Studenten wurde gesagt, es sei noch viel Zeit, einem anderen Drittel, sie müssten sofort los, um pünktlich zu sein, um den Vortrag zu halten, und dem Rest, sie seien zu spät dran. Auf dem Weg zu dem Gebäude platzierten die Experimentsleiter einen zusammengesunkenen, offenbar hilfebedürftigen, schlecht gekleideten Mann, der hustete und stöhnte. Das Ergebnis? Von den Studenten mit viel Zeit halfen 63%, von denen in Zeitnot nur 10%. Ohne Einfluss dabei war überraschenderweise ob die unfreiwilligen Testpersonen gerade über die Parabel vom guten Samariter reden sollten oder über Karrierechancen für Theologen. Nicht religiöse Überzeugungen und auch nicht andere charakterliche Merkmale waren für die Zuwendung zu dem Hilfsbedürftigen entscheidend, sondern das Maß an Zeitstress. Von Jerusalem nach Jericho, so nannten die Princeton-Professoren Darley und Batson ihre Studie. Und sie beendeten ihre Evaluation mit einem dezenten Seitenblick auf das Verhältnis von Eliten und Außenseitern. Der Samariter, ein religiös Ausgestoßener, so schrieben sie, dachte wahrscheinlich nicht nur über weltlichere Dinge nach als der Priester und der Levit, sondern hatte aufgrund seiner geringeren sozialen Bedeutung wahrscheinlich auch einen ganz anderen Zeitplan. Man kann sich vorstellen, wie der Priester und der Tempeldiener, prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, mit ihren kleinen schwarzen Büchern voller Termine und Verabredungen eilten und verstohlen auf ihre Sonnenuhren schauten. Im Gegensatz dazu gab es wahrscheinlich weit weniger und weniger wichtige Menschen, die darauf zählten, dass der Samariter zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war, so dass man davon ausgehen kann, dass er weniger Eile hatte als der prominente Priester oder Levit. Die Studie stammt aus dem Jahr 1973. Das war vor der letzten großen Beschleunigung der Konsumkonjunktur, vor der Invasion der Ablenkungsautomaten, der Dauerbeschallung, der Verdichtung der Arbeitsabläufe. Wenn man heute Pflegekräfte oder Krankenhausärzte nach ihren Arbeitsbedingungen fragt, klagen sie selten über ihren Lohn. Doch fast alle haben Zeitnot. Aber die Forderungen nach Entschleunigung und Zeitwohlstand, nach Zeitpolitik, die rühren an den Kern einer Gesellschaft, in der gerade wieder alles auf schneller und intensiver und produktiver und länger verpflichtet werden soll. Auch mit der paradoxen Begründung, dass wir uns nur so wieder mehr und bessere Versorgung in Not und Krankheit und Alter leisten könnten und unsere Abhängigkeit von Zuwanderung entschärfen. Als Alternative ist seit Jahrzehnten eine andere, nicht wirtschaftliche, sondern gesellschaftliche Verpflichtung im Gespräch. Aber immer nur im Gespräch. Der Gedanke eines sozialen Pflichtjahres. Diejenigen, die es früher als Ersatz für Wehrdienst leisteten, möchten es nicht missen. Krankenpfleger berichten, wie viel entspannter und zugewandter die Arbeit mit Zivis war. Ähnliches hört man aus Kindertagesstätten, Pflegeheimen, Kulturinstitutionen. Die Idee eines solchen Pflichtjahres ist, so sagen es die Umfragen, sogar populär. Aber offenbar hat sie keine politische Priorität. Dabei könnte ein solcher Dienst, der obligatorisch wäre, also kein Ersatz für Kriegsdienst, eine zeitgemäße gesellschaftliche Antwort auf die Dilemmata von verwalteter Mitmenschlichkeit und privatwirtschaftlicher Hilfe sein, könnte so den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, dessen Mangel allenthalben beklagt wird. Und das könnte den Raum der Solidarität beleben und ausweiten. Die Frage des US-Vizepräsidenten, die am Anfang stand, wer mein Nächster und wer mein allernächster Nächster ist und welches die Reihenfolge ist, in der ich meine Liebe praktizieren soll, ob es die Familie ist oder der Nachbar oder die Nation und erst dann der Rest der bedürftigen Welt. Diese Frage offenbart im Spiegel solcher Überlegungen ihre intellektuelle Kurzsichtigkeit. Nur dem Ganzen ist zu helfen. Und zu diesem Ganzen gehören eben auch diejenigen, die draußen bleiben sollen, damit wir unseren Way of Life weiterhin leben können und die allenfalls reingelassen werden, um die Arbeit zu leisten, die wir nicht mehr machen wollen. Und nur der Blick auf das ganze Geflecht der Abhängigkeiten könnte ein neues Ethos begründen. Es wäre ein Blick, der etwas mit der augustinischen Liebesformel zu tun hat. Und die Frage, die auch zu stellen wäre, die lautet, welche Geisteshaltung liegt eigentlich vor, wenn man sich ausgerechnet mit Augustinus gegen die Ärmsten der Armen wappnen muss.
Die Grenzen der Nächstenliebe, was wir anderen Menschen schulden und worauf es kein Recht gibt. Sie hörten eine Sendung von Matthias Greffrath. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: Wie ist ein ewiges Leben vorstellbar? Ein Versuch, weltlich zu verstehen, was religiös geglaubt wird.
NDR Kultur